Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist David von Hof Windkind. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
Wer oder was Hof Windkind ist, wer David ist, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher geht es aber los mit einer kleinen Runde. Kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Fragen kurz beantworten bzw. Sätze beenden. Es geht los. Meine liebste Art zu reisen ist?
Per Fahrrad.
Der schönste Flecken Erde, den ich bisher gesehen habe, ist?
Oh, das ist schwierig. Also ich bin immer hin und her gerissen zwischen Mittelmeer. Also ich komme ja aus Italien ursprünglich und anderen schönen Flecken der Erde. Ich sag mal Griechenland.
Okay. Und der schönste Flecken Erde, den du noch nicht bereist hast oder noch nicht gesehen hast, gibt es da ein Stück Natur, das du gerne mal sehen möchtest?
Es würde mich sehr reizen, Neuseeland zu erkunden.
Das letzte Mal, dass ich etwas zu mir genommen habe, was so nicht vegan war, war wann?
Oh, das ist lange Zeit her. Also ich habe wir sind das ja als Überzeugung, also deswegen kann ich dir das gar nicht sagen. Aber es sind bestimmt schon über 10 Jahre her.
Okay. Diesen Song habe ich zuletzt gehört.
Imagine von John Lennon.
Okay. Und dieses Konzert werde ich als nächstes besuchen. Gibt es da schon eins?
Nein, wir haben als Landwirt einfach zu viel Arbeit und nicht so viel Zeit.
Hört ihr eigentlich Musik bei der Arbeit oder gibt es manchmal?
Die Musik ist die Natur.
Oh ja, das ist ein sehr schöner Satz, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Wenn du nicht Landwirt wärst bei Hof Windkind, was wärst du dann? Gibt es da was dich interessieren würde?
Das ist eine gute Frage, du erwischst mich ganz kalt. Also, wenn ich nicht Landwirt wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie doch was mit Natur und Naturerlebnis zu tun. Ja, also auf jeden Fall etwas Naturnahes.
Kommst du eigentlich aus einer Landwirtschaftsfamilie oder Landwirtfamilie?
Ja, meine Familie, die waren fast alle Landwirte in Südtirol-Italien, Obstlandwirte. Und da war ich schon von Kind auf immer und auch mit Schulfreunden immer auf dem Feld. Und deswegen liegt es mir wohl im Blut, also der Kontakt zur Natur und zum Obst.
Wie ist der Name Windkind entstanden oder wo kommt der Name Windkind her?
Wir haben uns lange überlegt, welcher Name passend zu unserem Konzept wäre. Und das war lange Liste an Namen, das steht aber keins, hat uns gefallen. Und irgendwann mal kam da Windkind raus, also so. So wie Wind und irgendwie Wind und wild wie ein Kind. So. Und am Ende ist Windkind rausgekommen, was ein purer Fantasiename ist. Aber wir waren der Überzeugung, dass es doch das beschreibt, was wir machen.
Natur ist ja nicht für alle Menschen etwas, was vielleicht bereichernd ist oder nur schön, sondern kommt auch vielleicht mit Dingen, die stören. Was ist für dich das, was dich verbindet mit Natur oder wo du sagst, Natur soll einen großen Raum in meinem Leben einnehmen?
Es beginnt schon von den kleinen Sachen. Die Gerüche, die Geräusche der Natur, einfach die gute Luft, die man atmen kann. Und das sind kleine Sachen, die wir vielleicht manchmal als selbstverständlich wahrnehmen, aber so nicht unbedingt sind. Und das macht für mich ein schönes Naturerlebnis aus. Und wir haben das Glück, als Landwirte das quasi jeden Tag erleben zu dürfen.
Jetzt habe ich dich schon in längere Antworten gedrängt durch meine Fragen. Aber vielleicht letzte Frage. Wann hast du das letzte Mal draußen geschlafen?
Draußen geschlafen? Das ist lange her. Ich bin sehr, sehr... ich mag Mücken gar nicht.
Habt ihr viele Mücken in Brandenburg?
Ja, definitiv.
Okay. Aber weißt du das noch? Kannst du dich noch dran erinnern? Gezeltet oder mal komplett?
Das ist schon ein paar Jahre her.
Letzte Frage zu dem Komplex. Kurze Frage, kurze Antwort. Milch ist für mich?
Milch ist für mich ein Produkt, was ich schon als Kind kannte und wo man in der Schule großartig Werbung gemacht hat, also dass Milch gesund ist, dass man so und so viele Mengen Milch konsumieren soll. Da gab es sogar super Angebote für Schüler mit Milch plus Joghurt. Persönlich trinke ich schon seit Jahren keine Milch mehr und wir sind ja auch in der Familie auf Hafermilch umgestiegen. Und das ist auch konsequent zu dem, was wir machen. Als bioveganer landwirtschaftlicher Betrieb würde es, glaube ich, nicht so gut passen, wenn wir auch Milch konsumieren würden. Das ist das eine. Und das andere ist aus umwelttechnischen Aspekten spricht einiges dafür, beispielsweise Hafermilch oder Sojadrinks zu sich zu nehmen, statt Milch von der Kuh.
Bevor ich dich jetzt gleich oder ich dir ganz viele Fragen an den Kopf schmeißen werde, möchte ich dir mal die Gelegenheit geben, vielleicht, wenn du jemandem, der Hof Windkind nicht kennst, dein Projekt oder das den Hof vorstellen würdest, wie würdest du ihn beschreiben und warum sollte man ihn kennenlernen?
Hof Windkind entsteht aus der Vision von mir, David Geier, und meiner Frau Silvia Geier vor etwa 10 Jahren, wo wir gesagt haben, wir haben die Vision von einer bio-veganen Landwirtschaft. Und für alle Zuhörer, die vielleicht nicht so genau wissen, was heißt bio-vegan, ist jetzt nicht jede Gurke vegan. Nein, ist nicht unbedingt. Denn bio-vegan bedeutet nichts anderes, als dass man keine Nutztiere hält, also tierleidfrei und gleichzeitig keine Stoffe tierischen Ursprungs in den Kreislauf bringt. Sprich, keine Dünger tierischen Ursprungs, kein Mist, keine Gülle, kein Knochenmehl, kein Blutmehl, keine Schlachtabfälle, die ansonsten auch in der ökologischen Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Und so von dieser Vision heraus haben wir gesagt, wollen wir einen Hof gründen, der genau nach diesen Regeln arbeitet. Und wir haben 2014 unseren Hof Windkind gegründet, bauen Walnüsse, Haselnüsse, Buchweizen, Linsen, Hafer an. Vielleicht habe ich jetzt noch was vergessen.
Lavendel
seit kurzem. Und von Tag 1 war uns klar, dass wir den direkten Kontakt mit unseren Kunden suchen. Und bei uns kann auch jederzeit vorbeikommen. Das Gelände ist offen und da kann sehen, wie wir, kann sich selbst ein Bild von unserer Anbaumethode machen oder auch nur einfach eine schöne Zeit in der Natur verbringen. Und der Kontakt zu unseren Kunden, der zeigt sich damit, dass unsere Kunden baten werden können. Also die Tür können einen Baum adoptieren oder ein Feld adoptieren. Und nach der Ernte erhalten die dann ihren Ernteanteil. So, das ist jetzt die kurze Fassung.
Ja, wir werden sicherlich ein bisschen tiefer noch ins Gespräch kommen. Warum sollte man sich diesen mal angucken? Oder warum ist der spannend vielleicht für?
Also unsere erste Kultur waren Walnüsse beispielsweise. Und es ist so, wenn man im Handel guckt, da findet man fast ausschließlich Walnüsse, die Importware sind. Zum Teil werden sie von sehr weit her importiert und müssen die halbe Welt umrunden, um zu uns zu kommen. Und das war so ein bisschen auch der Auslöser, wo wir gesagt haben, wir haben hier einen Standort vor den Toren Berlins, der eigentlich geeignet ist, um hochqualitative Nüsse anzubauen. Und warum machen wir das dann nicht? Ja, denn vor etwa 100 Jahren gab es in Deutschland große Walnussbestände, die dann aus diversen Gründen immer weniger geworden sind. Und da haben wir angepackt. Und das, was wir machen, das ist auch der Grund, warum ich jedem sagen kann, kommt vorbei, ich kann euch eine schöne Zeit in der Natur garantieren, dass wir zum einen den Anbau, also den landwirtschaftlichen Anbau, zum anderen den Naturaspekt, ansprechen, durch dem, dass wir sehr naturnah wirtschaften und Lebensräume schaffen für kleine und große Tiere und gleichzeitig aber für unsere Besucher ein Naturerlebnis bieten, ohne dass es aber jetzt ein Trailerpark wäre. So, und diese drei Komponenten, glaube ich, machen das alles so spannend. Also wir machen schon seit Jahren Hofführungen auch, da können die Leute auch vorbeikommen und sich selbst ein Bild machen. Ich habe noch, glaube ich, noch niemand erlebt, der nicht enthusiastisch von unserer Hofführung nach Hause gegangen ist und alle sagen, sowas haben wir nicht erwartet, im positiven Sinne.
Vielleicht mal vom Anfang an. Du hast gerade gesagt, 2014 habt ihr diesen Hof gegründet. Wie kann man sich denn so einen Vorlauf bei euch vorstellen? Was habt ihr vorher gemacht, beziehungsweise wie kam es dann zu der Entscheidung, wirklich diesen Hof zu gründen und was waren vielleicht auch die Dinge, die direkt gut geklappt haben, aber was waren auch Hindernisse bei der Gründung dieses Hofes?
Ah, es war ein ganzer Stapel an Hindernissen.
Ja, voll.
Also die Idee, was mit Landwirtschaft zu machen, die hatten wir schon länger. Ja, aber es war jahrelang so ein bisschen eine abstrakte Idee. Ich war ursprünglich Jurist. Meine Frau ist in Silvia im pharmazeutischen Bereich tätig. Und irgendwann mal hat es sich zufällig ergeben, dass vor den Toren Berlins, dass wir zufällig Flächen gefunden haben, die wir dann gekauft haben und wo wir dann sozusagen beginnen konnten. Und von dem Moment an sind wir natürlich dann gewachsen, haben mehr Flächen dazugekriegt und viel mehr Bäume gepflanzt. Und selbst nach 10 Jahren sind wir immer noch dabei, ganz, ganz viele Bäume jedes Jahr zu pflanzen. Und das ist so ein Prozess, der sich über lange Laufzeit vollzieht. Denn unser Projekt ist doch, würde ich sagen, ein Generationenprojekt. Die Walnussbäume, die leben auch locker 110, 120 Jahre. Die Haselnussbäume, die können auch älter als 100 Jahre werden. Und das heißt, da werden hoffentlich einige nach uns kommen, also die davon Freude haben werden. Ja.
Aber heißt das nur ganz kurz, heißt das für jetzt eure Familie, dass ihr auch eigentlich damit rechnet, dass eure Kinder das weitermachen
Die Kinder machen immer das, was sie wollen. Und
werden?
das ist auch richtig so.
Aber ihr würdet dann gerne andere Menschen finden, die das auch weiterführen. Also, ne?
Wir sind noch jung und deswegen haben wir uns erstmal noch nicht so damit beschäftigt. Wir wollen das noch
Ja,
viele Jahre machen und wenn der Moment
weil.
gekommen ist, dann werden wir uns auch Gedanken darüber machen. Ja, bitte, bitte, du wolltest noch was
Na,
fragen.
ich wollte jetzt gar nicht vom Ende anfangen. Nur, um nochmal klar zu haben, ihr habt vorher auch wirklich in euren Berufen gearbeitet. Also vor der Gründung hast du gearbeitet als Jurist und deine Frau hat gearbeitet im pharmazeutischen Bereich. Und dann seid ihr erst in die Landwirtschaft oder habt ihr das immer schon nebenbei gemacht, ein bisschen Landwirtschaft oder so?
Nein, das war schon ein großer Schritt, weil es schwierig ist, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen.
Ja.
Also so ein landwirtschaftlicher Betrieb, der nimmt schon viele Stunden in Anspruch. Es gibt große Arbeit, aber auch viele, viele kleine Arbeiten, die man vielleicht so nicht sieht oder ein Außenstehender nicht sieht, aber im Grunde gibt es immer was zu tun. Und dann ist es schwierig, nur halbherzig so ein Projekt aufzubauen. Und deswegen haben wir uns quasi da ganz reingeschmissen.
Ja,
Und ja.
jetzt hast du gesagt, es gab eine Menge an Hindernissen. Einfach um mal zu wissen, wenn man sowas gründet, ihr werbt für einen fairen, sozialen, bio-veganen Anbau. Und ich nehme an, das war eure Vision seit der Gründung. Ist es richtig, wenn ich davon ausgehe?
Das ist
Oder hat sich das
richtig.
nochmal verändert?
Das ist richtig. Das war für uns klar, dass wir ökologisch und vegan anbauen wollen nach höchsten Standards. Wir sind auch von Tag 1 zertifiziert, nicht nur öko-zertifiziert, sondern Naturland-zertifiziert obendrauf. Also das sind so ziemlich die höchsten ökologischen Standards, die man erreichen kann. Und das bieten wir auch für all jene, die unser Paten und so, die nicht in der Nähe wohnen und dementsprechend nicht die Möglichkeit haben, vorbeizukommen und sich selbst ein Bild zu machen. So, dass ein dritter Außenstehender, Unabhängiger sagt, also dass wir ökologisch zertifiziert sind und das auch bestätigen kann. So, das ist eine. Die zweite Sache ist, wenn man so einen Hof gründet, das muss man sich so vorstellen, dass bevor man den ersten Baum pflanzt, dass da ganz, ganz, ganz viel passieren muss. Ja, da sind dann mehrere Genehmigungen einzuholen. Erstmal muss das Land bereitgestellt werden. Dann meistens hängen noch lange Pachtverträge an die Flächen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir beginnen heute und morgen pflanzen wir schon den ersten Baum. Da braucht man schon Vorlauf. Und selbst bei den Bäumen, das sind ja alles veredelte Sorten, besondere Sorten, die kann man nicht einfach so im Vorbeigehen in der Baumschule kaufen, sondern das sind tatsächlich Baumschulen, die extra für uns die anbauen und da braucht man auch einen Vorlauf von 1, 2 Jahren. Ja, also man braucht schon einen langen Atem, bis es überhaupt losgeht.
Und wenn du jetzt von Hindernissen sprichst, was würdest du sagen, was sind Hindernisse gewesen bei eurem Start? Neben dem langen Atem, aber wobei das muss ja nicht ein Hindernis sein,
Wir
es kann ja auch.
spüren den Klimawandel sehr deutlich, tagtäglich. Zum Teil ist er die Grenze zwischen Spätwinter und Frühsommer fließend, quasi von einem Tag auf dem anderen. Wir haben einen starken Rückgang an Niederschlägen. In Brandenburg ist sowieso eine Region mit relativ wenig, wo relativ wenig Regenwasser fällt im Laufe des Jahres und dazu noch in den Wintermonaten konzentriert. Und dieses Phänomen hat sich verschärft, sodass wir zum Teil sehr langen Trockenphasen ausgesetzt sind. Und andersrum, wenn es mal so trocken ist, wenn es dann richtig stark regnet in einer großen Intensität, dann kann der Boden das Wasser nicht halten. Und das ist zum Beispiel 2017 passiert, wo ein Teil unserer Felder unter Wasser lagen. Und man muss sich das so vorstellen, das war ein außerordentliches Jahrhundertphänomen, nennt man das so, aber mittlerweile passiert das fast jedes Jahr, dass einige Felder bis zum April, Mai des Folgejahres quasi unter Wasser waren. Ja, so, und das sind alles Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben und wo wir auch Lösungen finden müssen, um das wenige Wasser, was wir haben, zu speichern und Lösungen finden müssen, um, wenn wir zu viel Wasser in kurzer Zeit haben, wo wir das unterbringen können, ohne dass auf einmal die ganzen Felder unter Wasser stehen. Und das mit klimatischen Phänomenen in dieser Intensität hatten wir am Anfang nicht gerechnet. Auf der anderen Seite wächst man mit den eigenen Herausforderungen und so war es auch, dass wir Schritt für Schritt jedes Problem bewältigt haben und Lösungen dafür gefunden haben. Und ich kann jetzt sagen, nach 10 Jahren sind wir natürlich besser gewappnet als nicht, als wir begonnen haben. Aber ich glaube, das geht allen Gründern ein bisschen so. Man kann nicht alles voraussehen.
Jetzt hast du vor allem, sag ich mal, Hindernisse der Natur beschrieben. Gab es auch seitens der Politik Hindernisse bei eurer Gründung? Oder vielleicht
Tatsächlich,
gleichstellend vertreffend oder Dinge?
war es am Anfang so, die Walnuss beispielsweise ist eine Kultur, die man zwar als Hofbaum kannte oder kennt, aber nicht als Hain, ne, wo man ein bisschen im größeren Stil das macht. Und da war natürlich erstmal große Skepsis, darf man das überhaupt anbauen, ob die Blätter da nicht, nachdem dass sie eine keimhemmende Substanz enthalten, ob die Blätter da nicht schädlich sind für die darunter liegende Wiese und so weiter. Das waren alles so Aspekte, die man erstmal klären musste.
Hat dir das geholfen, Jurist zu sein, auch in der Gründungsphase?
Definitiv.
Wo
Das war
konkret zum
wahrscheinlich
Beispiel?
der wichtigste Part.
Tatsächlich, okay. Ja, okay. Also jemand, der sowas gründet, der sollte sich auf jeden Fall Juristen also zur Seite holen, oder an seiner Seite haben, die das deutlich einfacher
Ja,
machen.
es sind viele Aspekte, die ein Gründer beachten sollte. Und wie ich gerade gesagt habe, ohne mich jetzt wiederholen zu müssen, es muss ganz, ganz viel passieren, bevor man erstmal starten kann.
Ja,
Da
ja.
geht es nicht um mehr als nur die geeignete Rechtsform zu finden, sondern müssen sehr viele Sachen beachtet werden. Und das heißt, im Vorlauf muss man sich auch gut vorbereiten und beraten lassen. Man kann jetzt nicht verlangen, dass einer alles kann. Man muss aber wissen, an wen man sich wenden soll und kann, wenn man in gewissen Bereichen Hilfe braucht.
Jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf eure Motivation kommen, bevor wir dann wirklich darüber sprechen, was ihr denn aktuell macht eigentlich oder wie es gerade läuft bei euch. Die Vision, sag ich mal, bio-veganen Anbau nach höchsten Standards, hast du gerade gesagt, zu gewährleisten. Mittlerweile, wie gesagt, auch fair und sozial. Die Motivation, diese Vision zu haben. Ist es bei euch auch biografisch geprägt im Sinne von, dass euch einfach, sag ich mal, wie ihr gelebt habt oder wie ihr umgeben wart von Landwirtschaft, von Konsum, oder vielleicht auch von der Art, wie Menschen konsumiert haben, wie Menschen produziert haben, dass euch das angewidert hat oder dass euch das, motiviert hat, auch angespornt hat zu sagen, wir können das auch anders machen? Oder wie kam da dieser Wunsch, das so zu machen und nicht anders?
Natürlich, wir laufen mit offenen Augen durchs Leben und sehen überall Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft und Situationen, die eigentlich unertragbar und schon gar nicht nachhaltig sind. Ja, das war der Ansatz, wo wir gesagt haben, wir wollen das anders machen. Wir sind überzeugt, dass wir das anders machen können. Und von daher kam die Motivation, das umzusetzen. Wir sehen uns selbst als ein Sozialunternehmen. Das heißt, wir setzen uns am Anfang des Jahres Ziele, die jetzt nicht nur monetäre Ziele sind im Sinne von Umsatz machen. Das müssen wir natürlich auch, weil sonst könnten wir nicht existieren. Aber wir haben auch Ziele, was den CO2-Ausstoß angeht, was die Lebensräume angeht, was, ich sag mal, Umwelt, jetzt in das große Begriff, betrifft. Also das sind alles Ziele, auf die wir arbeiten, und manche können wirklich sehr herausfordernd sein. Und gerade das aber gibt uns die Motivation, und auch zurückblickend zu sehen, was wir geschafft haben und vor welchen Problemen wir standen und wo wir die dann gut lösen konnten. Und das macht einem großen Spaß, wenn es klappt.
Ja, ja. Ja, und wie es klappt, können wir ja gleich mal drüber sprechen. Aber vielleicht können wir mal dem Zuhörer einen Einblick geben. Du hast gesagt, vor 9 Jahren ungefähr seid ihr gestartet, 2014, mit dem ersten Olivenbaum, sag ich mal.
Olivenbaum noch nicht.
Entschuldigung. Olivenöl habt ihr da.
Trotz des Klimawandels.
Noch nicht. Genau. Mit dem ersten Walnussbaum. Wie ist denn der Stand jetzt? Also, sagen wir mal, von der Größe, wie kann man sich das vorstellen bei euch, euer Hof? Also, du hast gerade gesagt, Buchweizen, Linsen, glaube ich, ne? Haselnüsse gibt es ja auch bei euch, glaube ich.
Genau.
Mittlerweile Lavendel, es gibt einen ersten Brunnen, aber wie ist denn so mengenmäßig das gerade bei euch? Kann man das so
ziffern? Wir wussten von Anfang an, wir haben einige Sachen beobachtet. Und die Beobachtung lief dahin, dass es zwar einige in Deutschland jetzt auf Deutschland betrachtet und bezogen, also dass es für spezielle Obstsorten beispielsweise schon ein paar Anbauer gibt, nicht viele, aber die haben das Problem, dass sie alle relativ klein sind. So, diese geringe Größe ist zwar ein bisschen mehr als Hobby, aber reicht noch nicht, um das wirklich vollzeitmäßig zu machen. Ja, auf der anderen Seite hat man aber trotzdem die laufenden Kosten, und die Maschinen, die man braucht, sind immer die gleichen, als wenn man jetzt einen größeren Betrieb hat. Und deswegen haben wir gesagt, es macht nur Sinn, wenn man so eine Mindestgröße hat, wo dann das auch alles tragbar ist. Und wir haben jetzt knappe 50 Hektar, die sind noch nicht alle bestückt, aber ich glaube, das ist ganz eine gute Größe. Also mehr müssen es jetzt nicht werden. Und wo aber die ganzen Prozesse, das Qualitätsmanagement, das sind viele Prozesse, die dahinter sind, die der Kunde gar nicht sieht oder gar nicht kennt, wo wir diese auch vernünftig durchführen können. So, und das gehört auch zum, ich sag mal, Erfolgsrezept, wenn ich jetzt das Wort jetzt verwenden will, also dazu.
Mhm. Wie viele Walnussbäume habt ihr denn momentan?
Wir haben über 2000 Walnussbäume.
Okay. Und Haselnussbäume?
Ich glaube, wir sind bei knapp über 1000. Ja, irgendwann mal zählt man sie nicht mehr.
Und was braucht man für eine Größe, damit man sagt, das lohnt sich? Also kann man das sagen?
Das ist schon sehr abhängig nach Standort, Begebenheiten, also des Einzelnen, aber ich würde sagen, also dass alles unter 10 Hektar schwierig wird, weil die Kostenstruktur doch sehr hoch ist.
So, jetzt stelle ich mir vor, ihr pflanzt da Walnussbäume, ihr braucht Abnehmer natürlich, auch um irgendwie, sag ich mal, Umsatz zu machen. Gleichzeitig sind euch bestimmte Standards wahnsinnig wichtig. Wie geht es denn los? Also,
Wir
wie kann ich mir das vorstellen, dass es größer wird? Ja, genau.
haben erstmal gewartet. Erstmal haben wir 4 Jahre nichts gemacht, im Sinne, dass wir 4 Jahre gearbeitet haben, ohne an die Öffentlichkeit zu gehen. Und erst als die Bäume dann getragen haben, haben wir sozusagen gesagt, okay, hallo, wir sind hier, wir machen das, und wenn ihr wollt, könnt ihr unsere Nüsse haben und Teil unseres Projekts sein. Und
Eigentlich
deswegen
vier Jahre ohne Einkommen. Oder erstmal in euch investiert, quasi meine
praktisch, ja. Wie wir am
ich.
Anfang gesagt haben, da braucht man schon einen langen Atem.
Ja, krass. Okay, und dann seid ihr nach 4 Jahren an die Öffentlichkeit gegangen und habt gesagt, hier, Hof Windkind, wir pflanzen nach höchsten Standards Walnussbäume, Haselnussbäume, werdet Paten. Und ihr startet, ihr werbt um Abonnenten oder nicht, man sagt um Partner, die Paten werden sozusagen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Genau so, wo wir den Leuten gesagt haben, schaut her, ihr könnt heute hier vorbeikommen. Ihr könnt euch einen Baum aussuchen quasi. Wir machen ein schönes Schild. Ihr könnt dem Baum einen Namen geben und euren Baum jederzeit besuchen. Und am Ende der Saison bekommt ihr einen schon vordefinierten Teil der Ernte. Und das Konzept wurde sehr, sehr gut angenommen. Und wir haben im Grunde alle Hände voll zu tun.
Ja, jetzt ist es natürlich, oder viele Leute sagen, ja, das ist welche für Leute, die gut viel Geld haben, das ist für so Grüne, die sagen, ach ja, hier fühle ich mich besser, wenn ich Pate bin und das irgendwie anders mache. Ich kann doch aber auch einfach, ehrlich gesagt, Walnüsse im Supermarkt kaufen. Warum sollte ich das machen und warum ist das vielleicht nicht nur was für Leute, die viel Geld haben? Oder willst du schon sagen, das ist auch was für Leute, die viel Geld haben?
Also ich denke, dass wir immer sehr faire Preise haben. Deswegen sprechen wir so ziemlich jeden an, der Lust hat, also unsere Produkte zu probieren. Es ist schon so, man sollte sich Gedanken machen, dass wenn man jetzt ein Produkt hat, was in Deutschland hergestellt worden ist, was nach den höchsten ökologischen Standards hergestellt worden ist. Natürlich vielleicht ein paar Cent mehr kosten kann, aber trotzdem glaube ich, dass wir doch sehr wettbewerbsfähig sind, was die Preise angeht. Also wir haben bei uns kann man auch kleinere Mengen bestellen, nicht nur große Jahresmengen, und ich glaube, da ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Und das ist schon ein Unterschied, dass wenn wir jetzt, wir machen zum Beispiel Haferflocken aus unseren Hafer, wenn man anonyme Haferflocken irgendwo im Handel kauft oder wo man weiß, wo die herkommen, was der Hintergrund ist, was auf den Flächen passiert, wenn während des Jahres, also wenn abgeerntet worden ist, was passiert dann auf den Flächen, was wird dann angebaut, welche Zwischenfrucht, wie viele Lebensräume gibt es, wie viel Blühstreifen gibt es, also, und das sind alles Argumente, die für uns sprechen. Und wie bereits erwähnt, das Schöne an unserem Konzept ist, dass die Flächen offen sind. Jeder kann jederzeit vorbeikommen und sich selbst ein Bild machen.
Ich wollte es jetzt gar nicht so, das klang jetzt vielleicht sehr, sehr negativ, aber vielleicht müssen wir auch mal darüber sprechen, dass einfach auch Umweltschäden bei, sag ich mal, bei Lebensmitteln, die im Supermarkt angeboten werden, nicht unbedingt eingepreist sind. Das heißt, wenn man wirklich auch, sag ich mal, Transportwege, Umweltschäden durch Pestizid und so weiter einpreisen würde, wäre da gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Produkten vielleicht, die ihr anbaut und die im Supermarkt sind. Ist das richtig oder wie kann man sich vorstellen?
Ja, zum einen ja. Zum zweiten muss ich aber sagen, also wir sind zum Teil günstiger als meine Produkte im Handel, trotz den ganzen Standards. Aber es ist richtig, wenn man jetzt beispielsweise eine Walnuss aus Kalifornien kauft, da macht man sich oft vielleicht nicht Gedanken dazu, wie wurde die angebaut? Wurde die vielleicht in einer Steppe angebaut, wo eigentlich sonst nichts wächst, und mit großem Druck dann Leistung, mit großer Leistung dann Wasser aus dem Boden gepumpt wird, um diese zu bewässern, was ja vorkommt, was in Kalifornien beispielsweise gang und gäbe ist. Und das sind natürlich Umweltschäden, die nicht kalkuliert werden. So, und wenn man unsere Felder betritt, dann hat man auch nicht den Eindruck, als würde man in einer Plantage stehen, sondern eher in einem wilden Hain. So ein bisschen wie in einem Olivenhain. Ne? Da wächst alles dazwischen, Kräuter, da sind ganz viele Pflanzen, die Tiernahrung, die Nahrung für Tiere darstellen. Und das ist, glaube ich, schon mal doch mal eine ganz andere Dimension.
Vielleicht kann man mal sagen, also man abonniert zum Beispiel, nee, man abonniert, das ist ein doofes Wort, Entschuldigung, man ist Pate zum Beispiel für ein Stück Feld, das ist möglich, man kann Pate sein für einen Baum. Habe ich noch was vergessen? Nee, Feldpate oder
Man
Baumpate,
kann
ist richtig?
Baumpate werden und einen ganz besonderen, speziellen Baum adoptieren. Wie gesagt, also dem man auch einen Namen geben kann. Wir zeigen dann, wo der Baum ist, wie man ihn finden kann. So, jeder Baumname wird nur einmal vergeben, damit man ihn auch findet. Also, denn wir haben im Laufe der Zeit gemerkt, dass einige Namen sehr, sehr beliebt werden, und wir hätten dann wahrscheinlich 30 Bäume, die Wally heißen. So, und auf der anderen Seite kann man ein Feld adoptieren, genau, was man auch besuchen kann jederzeit, und wo man dann die Ernte am Ende der Saison bekommt. So.
Genau, und man verpflichtet sich für ein Jahr, also man be bezahlt den Beitrag für ein Jahr und danach kann man sich selber entscheiden, ob man das nochmal haben oder beziehungsweise es wird billiger sogar im zweiten Jahr, ne?
Im zweiten Jahr wird es günstiger, also man geht keine langfristige Verpflichtung ein. Unsere Patenschaften verlängern sich zwar automatisch, aber man hat im Jahr nach dem Erhalt der Ernte nochmal bis zum 31. Dezember Zeit, die zu kündigen. Also, ne, das heißt, jeder kann noch, dann noch in Ruhe das Produkt probieren und sich uns selbst einen Schluss ziehen, ob er den Baum oder das Feld behalten möchte. Erfreulicherweise ist die sehr, sehr große Mehrheit schon seit Jahren dabei. Wir haben Baumpaten, die kommen auch jedes Jahr wieder zu unseren Hofführungen. Die kennen wir schon persönlich, und das ist schon schön, diesen Austausch zu sehen. Und dann zeigen sie uns manchmal die Fotos ihrer Bäume vor 6, 7 Jahren, als sie noch kleiner waren, und wie sie jetzt aussehen. Ist für uns auch spannend.
Vielleicht kann man auch dazu sagen, also wenn ich jetzt Pate werde von einem Baum, der ist natürlich klein erstmal, aber direkt ab dem ersten Jahr kann man schon dann bekommt man einen Ernteanteil von einem anderen Baum, der schon größer ist. Das heißt, ab dem ersten Jahr bekommt man direkt einen Ernteanteil, richtig?
Ja, genau. Also die Ernte
Genau.
wird so quasi so in gleichen Teilen aufgeteilt, denn es könnte auch sein, dass man Pate von einem großen Baum ist, aber aus irgendeinem Grund, der in dem Jahr nicht trägt oder nicht so gut trägt, und dann wäre es vielleicht ein bisschen doof zu sagen, dieses Jahr hast du Pech gehabt. Statt 8 Kilo gibt es nur 3 Kilo. So und so haben wir, weiß jeder schon von Anfang an, welche Menge ihm zusteht. Und wir kalkulieren das auch so, dass nicht alle Bäume vergeben werden, sondern ein Teil ist als Puffer gedacht, sodass, wenn es in einem Jahr vielleicht die Ernte ein bisschen kleiner ausfällt im Schnitt, sodass wir das auffangen können.
Man kann natürlich auch, man kann euch auch besuchen, wenn man kein Pate ist, ne, um das,
Ja,
um euch
jeder
kennenzulernen,
kann uns
natürlich.
besuchen. Wir haben auch kleine Picknickstationen. Die wird auch von Fahrradfahrern sehr gerne genutzt. Da haben wir über 100-jährige Eichen, die im Sommer wunderschönen Schatten spenden, und wo man sich einfach gut gehen lassen kann und wo es wirklich ganz, ganz still ist, und man nur die Klänge der Natur hört.
Ja, also herzliche Einladung, mal vorbeizuschauen auf Hof Windkind. Ich denke mal so ein bisschen aus der Position von jemandem, der vielleicht nicht. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich, höre dich.
Ach so, okay. Der noch gar keinen Kontakt hatte zu so etwas, zu so einer Partnerschaft zu Lebensmitteln oder zu Bäumen oder zu Feldern. Beziehungsweise es gibt ja sehr verschiedene schon Projekte, die, sag ich mal, Vernetzung auch unter Landwirten, die ein alternatives Programm fahren, sage ich mal, oder die alternative Methoden ausprobieren. Es gibt Crowdfarming, es gibt Solawis. Würdet ihr euch eigentlich als eine Art Solawi bezeichnen?
Ja, irgendwie schon.
Solawi heißt solidarische Landwirtschaft, ja.
Solidarische Landwirtschaft, ja schon. Unser Konzept enthält fast alle Elemente der solidarischen Landwirtschaft, ist im Grunde, vielleicht kann sie auch so bezeichnet werden, ist dann aber doch etwas besonders, weil bei der solidarischen Landwirtschaft, da weiß man meistens zumindest nicht, was man am Ende des Jahres kriegt. So,
Ja, okay.
und bei uns hingegen ist das garantiert. So, das ist der einzige Unterschied, aber das enthält durchaus Komponenten der solidarischen Landwirtschaft. Und wir freuen uns auch zu sehen, dass im Berliner Umland, nicht Umwelt, Umland, immer mehr Initiativen dieser Art mit Gemüse, mit Kartoffeln entstehen. Also, und dass die auch honoriert werden im Sinne, dass sie Menschen erkennen und wertschätzen, was dahinter steckt, wenn man landwirtschaftliche Produkte selbst anbaut.
Wie ist denn eure Erfahrung mit Nachfragen im Laufe der Jahre, sage ich mal? Beziehungsweise es gibt ja mittlerweile auch, also in der Bundespolitik ist angekommen, wir brauchen weniger Tierhaltung in der Landwirtschaft. Und es ist irgendwie noch so ein bisschen unklar, wo geht der Weg hin? Wie ist denn euer Blick darauf und wie ist so euer Eindruck von, sag ich mal, Nachfrage über die letzten Jahre, also die Entwicklung der Nachfrage, und das Feedback auch auf eure Arbeit.
Ich glaube, dass das Thema oder der Begriff biovegane Landwirtschaft noch in den Startlöchern ist. Wir merken schon, dass diejenigen, die sich für solche Themen interessieren, ökologischer Landbau, gesunde Ernährung, irgendwann mal im Laufe der letzten 3, 4 Jahre auch mit dem Begriff biovegane Landwirtschaft, bioveganer Anbau in Berührung gekommen sind. Also es ist kein Novum in dem Sinne. Und wir merken auch, dass wenn wir vor Ort beispielsweise unsere Hofführungen halten, dass es Menschen gibt, die noch keinen Kontaktpunkt hatten, aber trotzdem interessiert daran sind, mehr zu erfahren. Ja, aus klimatechnischer Sicht, aber auch aus ethischer Sicht. Und ich glaube, das ist schon im Kommen und dass vor allem unter jüngeren Leuten da ein Interesse ganz eindeutig in diese Richtung geht. Jetzt Vorhersagen machen ist immer schwierig. Also ich glaube, so schnell wird sich da erstmal nichts ändern, denn das Thema Fleisch und Fleischkonsum ist doch immer noch ein sehr emotionales Thema. Ne, weil es einem so quasi an die Knochen oder ans Fleisch geht. aber wir können eine positive Tendenz wahrnehmen, zum einen und zum zweiten. Also merken wir auch, dass so langsam die Politik auch versteht, also die Landwirtschaft in die Richtung zu fördern, dass einfach weniger Tiere gehalten werden, dass man tierlos wirtschaftet. Dass auch Sonderkulturen wie Nüsse eine Rolle spielen können. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Ich glaube aber auch, man muss den Leuten manchmal manche Beispiele, konkrete Beispiele zeigen. Wir wären so ein Beispiel. Und wenn man dann klar macht, dass beispielsweise ein Hektar Walnüsse, also ein Hektar Walnussbäume, 23 mal mehr Kalorien produzieren, als wenn nicht auf der gleichen Fläche Rinder grasen würden, dann ist das schon eine Hausnummer. Ja, und da kann man erstmal schon beginnen zu denken, aha, okay, vielleicht ist da doch was dran.
Und es gibt wahrscheinlich auch, nehme ich an, auch kritische Stimmen. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, boah, muss man sich erstmal leisten können, und von den ihr verdient euch da eine reiche Nase, hat nichts mit den Produktionskosten zu tun. Was entgegnete diesen Leuten? Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt mal bewusst solche kritischen Kommentare ausgewählt, neben ziemlich sehr viel positiver Rückmeldung auch, ne? Also
Ich glaube, es ist in der Natur der Sache, dass jede progressive Idee in der Geschichte auf Widerstand gestoßen ist. Zum einen sind wirtschaftliche Interessen von Seiten von Großbauern, also die ihr Geschäftsmodell nicht ändern wollen oder erst dann ändern werden, wenn sie müssen und wenn sie dazu gezwungen werden. Zum anderen ist es auch ein bisschen ein Frontalangriff gegen eine Lebensweise, die sich für Fleischkonsum, für den Konsum tierischer Produkte entschieden hat. Und das ist, ich glaube, das ist schon sehr emotional. Und deswegen sehen wir uns jetzt nicht als Missionare, die sagen, hier geht der Weg lang, hier ist es richtig, sondern wir sagen, wir denken, dass für uns der Weg der richtige ist. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann sagen wir es euch und wir können euch aufzeigen, warum wir genauso wirtschaften. Und ich glaube, da kommt meist ein sehr konstruktives Gespräch raus.
Welche Rolle spielt denn Vernetzung bei euch? Also seid ihr vernetzt oder mit wem tauscht ihr euch aus? Mit wem seid ihr im Austausch?
Wir haben das Glück, in Brandenburg haben wir in etwa 17% der Flächen, die sind ökologisch bewirtschaftet. Ja, das heißt,
Das ist im Bundesvergleich ziemlich viel.
das ist im Bundesvergleich ziemlich viel, immer noch zu wenig, aber im Bundesvergleich an sich ganz gut. Und da haben wir auch die Möglichkeit, uns mit anderen ökologischen Landwirten auszutauschen. Und als Naturlandbetrieb sind wir ohnehin sehr eng mit den anderen Naturlandbetrieben und den anderen Naturlandwirten vernetzt. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus, wir besuchen zusammen Seminare. Zum Teil stoßen wir auf die gleichen Probleme oder Schwierigkeiten, die wir dann versuchen zu lösen. Und da sind auch durchaus Landwirte dabei, die Milch produzieren oder Fleisch produzieren. Aber ich glaube, das ist genau das Spannende, wenn man verschiedene, ich sag mal, so Profile hat, wo dann eine positive Streitkultur entstehen kann. Und da sehe ich durchaus auch Vorzüge, ne? Und dass es am Ende doch in die richtige Richtung geht.
Wird euch der Vorwurf gemacht, dass ihr in einer Blase lebt? Also ein Publikum bedient, das ja.
Wir erfüllen alle Klischees.
Aber wird euch der Vorwurf auch gemacht, sag ich mal? Oder eigentlich nicht von Menschen, mit denen ihr in Kontakt seid?
Also wir haben diese Erfahrung nicht gemacht. Also, ich weiß, dass es bei Kollegen so ist. Meistens kommt es aber von konventionellen Landwirten und nicht unbedingt von Kunden. Dieser Vorwurf, dass Bio-Vegan teuer sein muss und dass ich nur wenigen leisten kann, da kann ich entschieden dagegen sprechen. Sich vegan zu ernähren oder Bio-Vegan ist nicht teuer. Man muss aber ganz genau hinschauen auf den Preis, was wirklich wie viel kostet. Ja? Und da kann man sich günstig und gut ernähren.
Ich würde gleich nochmal auf das Label Fair und Sozial kommen. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Schade. Aber die kommt bestimmt gleich wieder. Was ist denn das Gute an dem Austausch mit, sag ich mal, Landwirten, die, du hast gerade gesagt, so eine Art Streitkultur entsteht zwischen, genau, also die vielleicht auch Tierhaltung haben, vielleicht auch konventionelle Tierhaltung. Was ist das Konstruktive an diesem Austausch für euch?
Das Konstruktive ist zum einen zu sehen, welche Lösungen andere Landwirte zu gleichen Problemen einsetzen. Und da können wir voneinander lernen. Und es gibt durchaus Landwirte, die zwar auch Tiere halten, aber wo einzelne Sparten im Grunde pflanzlich organisch, also biovegan quasi, bewirtschaftet werden. Und zum anderen merken wir schon, dass ein großes Interesse da ist für das, was wir machen, für die Sonderkulturen, die wir anbauen. Und deshalb empfinde ich diesen Austausch als sehr positiv und doch bereichernd, denn ich merke, er bringt uns nach vorne. Wenn wir jetzt nur mit bioveganen Betrieben uns austauschen würden, was ja auch interessant ist, da würden wir vielleicht so ein bisschen in eine Blase verfallen, und genau das wollen wir nicht.
Zwei Fragen. Mir ist die Frage wieder eingefallen. Die erste Frage aber trotzdem nochmal zu Preisen. Weil ich meine, ich kann im Supermarkt einkaufen, ich kann ein Hähnchen kaufen, ein Suppenhuhn für, sag ich mal, ein ganzes Kilo für 5 €. Steht drauf Meisterqualität. Ich denke mir, Meisterqualität klingt super, ist bestimmt das Beste. Gleichzeitig weiß ich, wenn es wirklich artgerecht gehalten wäre, würde es wahrscheinlich 15 bis 20 € kosten.
Oder
So,
auch mehr.
jetzt. Oder auch
Ja.
mehr. So. Aber trotzdem gehe ich ja in die Theke und denke, ach, Meisterqualität, das klingt am Meister, das klingt aber ziemlich gut eigentlich. Also, das kann ich mitnehmen mit gutem Gewissen. So. Wenn diese Preise, sag ich mal, es geht jetzt gar nicht nur um Fleisch, sondern auch um andere, um vielleicht auch Obst und Gemüse oder auch Dinge, die ihr produziert. Wenn da die Preise einfach höher wären, also so hoch wären, dass man wirklich, dass die Haltung auch eingepreist wäre, so, wäre es dann für euch einfach viel einfacher, auch Leute für eine vegane Lebensart zu begeistern, weil einfach wenn tierische Produkte nicht mehr so billig wären.
Ich glaube nicht wirklich, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir haben faire Preise. So, und das ist auch der Hintergrund, dass wir alle ansprechen wollen, also mit kleinen und großen Geldbeutel. So, die Sache ist eher so, dass man manchmal glaubt, dass man jetzt im Supermarkt weniger ausgibt, man glaubt. Und am Ende ist aber vielleicht doch der Wagen voll und voll mit Dingen, die man vielleicht gar nicht beabsichtigt hat zu
Zu
kaufen.
kaufen.
Ne? Und bei uns kriegt man sozusagen die Jahresmenge an Linsen beispielsweise. Und das sind 4 Kilo bei uns. Und die sind im Grunde, wenn jemand Linsen konsumiert, ziemlich schnell aufgebraucht. Aber niemandem würde es
Ja.
einfallen, im Supermarkt 4 Kilo Linsen zu kaufen. So.
Ja,
Und
richtig.
wenn man mal aber sich kurz ein bisschen Zeit nimmt und nachrechnet, wird man merken, also, dass durchaus bei uns, aber auch bei anderen Direktvermarktern durchaus auch preisliche Vorteile sind. Ja, deswegen dieser Diskurs, dass beim direkten ökologischen Vermarkter zwingend alles teurer sein muss, kann ich so nicht ganz teilen.
Trotzdem will ich jetzt mal einmal kurz ein konkretes Beispiel machen, weil wir nehmen jetzt mal Haselnussmus. Ihr habt, ich glaube, ist es relativ neu, dass ihr Haselnussmus auch verkauft? Nee, oder es gibt schon länger. Entschuldigung.
Das ist ein neues Produkt, ja.
Das ist ein neues Produkt, genau. Und es gibt ein Angebot, glaube ich, 3x500 Gramm für, lass mich lügen, 38 €,
Also,
36 €, 38
du
Euro.
fragst die Preise. Ich muss jetzt
Also,
tatsächlich,
du musst auch kurz
ich muss jetzt
nachgucken.
tatsächlich selbst,
Nein,
selbst
vielleicht muss ich sagen,
nachschauen.
da muss ich
Okay.
mal ganz kurz sagen, pass auf. Also,
Ja.
man kann, ich adoptiere ein Feld, sag mal, ein Haselnusshain, 22 Quadratmeter, und ich zahle dafür bei euch 38 € und bekomme dafür im Jahr 3x500 Gramm Bio-Haselnussmus. Wahrscheinlich, genau,
Haselnussmus,
best.
genau.
Entschuldigung, Haselnussmus, genau. Bio, vegan, beste Qualität. Trotzdem gibt es ja
Das sind
den Kunden,
etwa
der
25 Euro pro Kilo inklusive Versand. Ich glaube, da sind wir sogar etwas günstiger als der Bioladen. Und
okay. Ja,
der Versand ist schon
das wäre
drin. Und
der.
der Versand ist schon drin. Aha.
Also. Das wäre, ja, inklusive Versand, steht drin, genau. Also das würde mich, genau, das wäre für mich der Punkt, jemand, der jetzt sagt, warum sollte ich bei euch kaufen? Warum soll ich es nicht im Supermarkt kaufen? Wie würdest du darauf antworten?
Wenn wir natürlich die Möglichkeit haben, bei unseren Veranstaltungen die Menschen unsere Produkte probieren zu lassen, dann würde ich das gerne machen. Weil dann kann man,
Ja, voll, voll. Ja, klar. Nee,
das
voll.
ist klar. Es gibt viele, die sagen, oh, das Modell der Partnerschaft ist genau mein Ding und ich finde es toll und ich weiß, wo meine Lebensmittel produziert werden, ich weiß, wie sie produziert werden, ich weiß, was ich bekomme. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, ich kann gar nicht etwas länger langfristiger planen, sondern ich kaufe eher impulsiv im Supermarkt. Und ich glaube, bei denen wird es schwieriger, die zu überzeugen. Und da geht es aber jetzt nicht unbedingt um den Preis, glaube ich.
Ja,
Ne?
wobei es ja eigentlich bequemer ist, bei euch zu kaufen, fast. Es wird ja geliefert.
Ja,
Also du musst doch nicht mal in den
wird
Supermarkt gehen.
versandkostenfrei geliefert. Aber der Unterschied ist, wir liefern nicht binnen 24 Stunden. Auch nicht binnen 10 Minuten, wie manche Lieferservice in großen deutschen Innenstädten, sondern wir arbeiten mit den Zyklen der Natur. Und das heißt, die Ernte ist nun mal einmal im Jahr. Bei den Haselnüssen beginnt es im September und endet, je nachdem, wie das Wetter ist, irgendwann mal im Oktober. Dann werden die Nüsse getrocknet, dann werden die Nüsse aussortiert, werden sie verarbeitet und dann erhält man im November, Anfang November, seinen Ernteanteil. So. Und das erfordert ein kleines bisschen an Geduld in dem Sinne, weil nicht immer alles ständig verfügbar ist.
Ist das bei Kunden von euch eher ein Gegenargument als der Preis? Also, dass man sagt, boah, ich würde jetzt echt gern Haselnussmus bei euch kaufen, aber ganz ehrlich, ich würde das gern nächste Woche haben und nicht erst im November, wenn ihr sagt, das ist der Zyklus der Natur und es ist da. Sind wir da ein bisschen sind wir da zu bequem oder haben uns zu sehr gewöhnt an, dass wir alles immer haben können, so. Egal, ob es eigentlich gerade.
Ja, also eher, das ist eigentlich nicht so der Fall. Ich glaube, dass die Leute ziemlich schnell verstehen, was wir machen und wie das funktioniert und warum wir nicht alles immer verfügbar haben können. Und deswegen ist das gar nicht so das Thema. Und Vorfreude ist ja auch eine Freude und da kann man sich
Voll,
erstmal
voll.
auf den eigenen Ernteanteil freuen.
Ja, und vielleicht muss man auch dazu sagen, ich meine, bei Solarwiese oder bei Crowdfarming und so, da ist das ja ähnlich, ne? Da ist das ja genauso gedacht, dass du die Produkte bestellen kannst zu der Zeit, zu der sie geerntet werden können. Genau. Ich würde gerne nochmal zu dem fairen und sozialen kommen bei euch. Einmal würde ich gerne zu den Siegeln kommen, weil du hast gerade gesagt, oder du hast schon am Anfang gesagt, ihr seid Naturland zertifiziert. Jetzt gibt es, glaube ich, im Moment ziemlich viele Siegel, beziehungsweise es gibt irgendwie, hat man das Gefühl, überall gibt es ein Siegel drauf, aber man weiß überhaupt nicht so richtig, was das eigentlich bedeutet. Bio, Naturland, dann gibt es bei Fleisch gibt es die verschiedenen Haltungsformen, Fairtrade, genau. Und was bedeutet Naturland und was unterscheidet das vielleicht von anderen Siegeln, die es auch noch gibt in eurer
Es ist
bei
tatsächlich
euren
für,
Produkten.
ja, es ist tatsächlich für den Verbraucher manchmal nicht ganz einfach, da in diesen Siegeldschungel durchzublicken. Auch weil die meisten Discounter und großen Supermarketten dazu noch eigene Siegel haben. Zum Teil auch zwei, drei gleichzeitig. Und dann steht man vor dem Regal und dann
Die alle gut
hat man
klingen.
ganze Liste von Siegeln. Im Grunde ist es so, es gibt das EU-Ökosiegel. Das sind sozusagen die Mindeststandard für den ökologischen Anbau. Und darüber hinaus haben sich in Deutschland drei große Ökoverbände etabliert. Das eine ist Demeter, dann kommt Bioland und Naturland. Ja, und die sind circa alle auf dem gleichen Level. Das sind wirklich die höchsten ökologischen Standards, die man sich eigentlich nur denken kann. So, und dazwischen oder parallel gibt es dann manche private Label der einzelnen Discounter, die sind zum Teil EU-Bio, zum Teil schließen sie sich oder kooperieren die auch mit Verbänden. Fair ist dann nochmal ein anderes Siegel, was sich nicht unbedingt auf ökologischen Landbau bezieht, sondern auf die faire Behandlung der Arbeitnehmer und so weiter. Deswegen, ich kann erkennen, dass es nicht ganz so einfach ist. Und deswegen ist diese Frage ganz legitim und viele unserer Besucher stellen uns die gleiche Frage und sagen, ja, was ist nochmal Naturland genau? Ja, und dann kann man es
Aber
ihnen
vielleicht ist das also, schön. Vielleicht ist ja eine schöne Entwicklung, dass die Menschen danach fragen, ne?
Das ist eine schöne Entwicklung und der größte Unterschied liegt darin, dass man bei einem Ökoverbänden keine konventionelle Ware beimischen darf oder verwenden kann und dass der ganze Betrieb bio sein muss. Und bei der EU Ökoverordnung, da gibt es Ausnahmen. Ja, so, das ist so, das so jetzt mal salopp gesagt, der größte Unterschied. Und für uns war es wichtig, dass jemand Unabhängiges uns das nochmal zertifiziert. Für all jene, die nicht die Möglichkeit haben, bei uns vorbeizukommen, weil sie vielleicht zu weit weg wohnen. So, weil es ist ja schön und gut, selbst zu sagen, wir sind ökologisch eingestellt, aber wenn es ein dritter Unabhängiger sagt, ist es dann nochmal was anderes. Ja.
Ja. Was ist denn für dich fair? Was bedeutet für dich denn fair?
Fair bedeutet für mich, dass wir die anderen so behandeln, wie wir behandelt werden möchten. Das heißt, mit den Baumschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Abnehmern, mit den diversen Lieferanten, sodass sie nicht nur fair bezahlt werden, sondern auch, dass wir eine faire Geschäftsbeziehung haben. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil wir schon seit Jahren immer mit den gleichen sehr gerne zusammenarbeiten. Und nur so geht's. Ja.
Ihr werbt damit, dass ihr auch sozial seid. Beziehungsweise, ihr sprecht immer von eurer Vision. Was bedeutet denn sozial für euch konkret?
Ja, sozial bedeutet für uns als Sozialunternehmen, was ich schon am Anfang sagte, also dass wir eben nicht nur monetäre Ziele verfolgen, sondern auch Umweltziele uns vorsetzen am Anfang des Jahres und die wir dann mit aller Kraft versuchen auch umzusetzen. Sozial bedeutet für uns auch, dass wir über den Tellerrand hinausblicken. Im Sinne, dass wir wissen, wir produzieren hier zwar fair und öko, aber es ist schwierig, CO2-neutral oder gar klimapositiv zu wirtschaften. Und deswegen unterstützen wir andere Projekte, die genau das machen, um sozusagen unser Mehrverbrauch an CO2, der ja an sich schon gering ist, nochmal zu kompensieren.
Das ist spannend, weil meine nächste Frage wäre genau zu dem Begriff klimapositiv gewesen. Ihr sprecht immer von eurer Vision. Auf eurer Website sprecht ihr von der Vision von fairem sozialen, bio-veganen Anbau. Und ihr sagt, ihr wollt klimapositiv sein. So, momentan ist ja klimapositiv bzw. klimaneutral eher so ein Schlagwort, das jeder, gefühlt jeder, für sich beanspruchen möchte und es relativ entwertet ist. Jetzt sagt ihr wollt klimapositiv sein. Was bedeutet denn das für euch? Und sage ich vielleicht mal, wo gibt es denn bei euch Emissionen und wo kriegt ihr das wieder rein, wenn ihr sagt so?
Ja, zunächst möchte ich aber sagen, dass es ich schon als durchaus positiv empfinde, wenn viele Unternehmen sich engagieren, um klimapositiv zu werden oder klimaneutral auch, weil das zeigt dann ein Umdenken, dass tatsächlich aus der Privatwirtschaft Anstrengungen unternommen werden, um diesem Ziel näher zu kommen. Und genau so ergeht es uns. Das ist jetzt nicht eine Maßnahme, die wir einfach so umsetzen können und schon sind wir klimapositiv oder klimaneutral, sondern das ist ein Prozess, und ein Zusammenkommen von mehreren Maßnahmen, die zu diesem Ziel führen. Es mag auch sein, dass es jetzt der Begriff modern geworden ist, aber für uns war es von Anfang an schon klar. Wie können wir zum einen CO2 einsparen? Beim Versand, bei der Kartonage, bei den Materialien, bei den Transporten. In unserem Fall als landwirtschaftlicher Betrieb dreht sich vieles darum, Humus in den Boden zu bekommen, welcher CO2 speichert. So, das ist so das, was wir Schritt für Schritt machen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das sind durchaus konkrete Maßnahmen, sind durchaus auch Kraftanstrengungen. Deswegen empfinde ich diese Tendenz vieler Unternehmen, in diese Richtung zu gehen, durchaus als positiv, auch wenn dieser Begriff vielleicht momentan ein bisschen entwertet erscheinen kann. Aber in der Praxis können wir wirklich viele, nicht nur Kollegen, aber auch aus anderen Branchen Unternehmen erleben, die genau das erreichen wollen und sich dafür ins Spiel setzen. Und schwarze Schafe wird es immer geben, die einfach ein bisschen Greenwashing betreiben und sagen, wir wollen oder wir sind Klima. Positiv. Aber im Grunde sollte das Ziel sein, dass jedes Unternehmen sich mit der Thematik auseinandersetzt und guckt, was können wir machen, was ist realistisch, in welchen Zeiten ist es umsetzbar, und wo sind so ein bisschen unsere Grenzen. Ein Stahlwerk wird andere Probleme mit anderen Problemen konfrontiert sein als nicht ein landwirtschaftlicher Betrieb oder ein Handelsunternehmen, ist klar.
Ich wollte jetzt gar nicht Klimapositive kritisieren, sondern eher im Hinblick, ihr sagt das ja auch ziemlich klar, das ist unsere Vision, klimapositiv zu sein. Und deswegen wollte ich es eigentlich gerne so ein bisschen konkret machen, wo sind eure Emissionen und wo, natürlich durch das Pflanzen von Bäumen, aber auch Investitionen in soziale Projekte oder die gerade das versuchen. Nur klimaneutral ist ja in dem Sinne entwertet ein bisschen, dass oft Unternehmen versuchen, durch Kompensationen das Label klimaneutral zu bekommen und diese Kompensationen oft sich herausstellen als gar nicht so viel CO2 wird gar nicht kompensiert. Das heißt, konkret bei euch, wie ist das? Wo emittiert ihr denn eigentlich CO2? Also benutzt ihr viele Maschinen oder wie ist das bei euch?
Wir verwenden nicht sonderlich viele Maschinen, aber es ist klar, dass wo gehobelt werden, da fallen
Ja klar,
Späne.
fallen Späne. Na klar,
Und
voll.
der größte Ansatz für uns ist der Boden. Als wir die ersten Flächen gekauft haben vor etwa 10 Jahren, dann haben wir diese Flächen von konventionellen Betrieben übernommen, und die waren in einem miserablen Zustand. So, man kann sich vorstellen, im Ökolandbau gibt es so eine Faustregel, wo man sagt, man macht so einen Spatenstich, der ist circa 25 bis 30 cm lang in den Boden, nimmt den Boden raus und zählt so ein bisschen die Regenwürmer. Und da hat man schon ein erstes Bild, wie der Zustand und die Gesundheit des Bodens ist. Das ist keine wissenschaftliche Methode, aber ist erstmal ein Ansatz. So. Und wir hatten am Anfang null Regenwürmer. Null. So, in so einem Zustand war der Boden. Und da setzen wir an, um Bodenaufbau zu betreiben, weil wir wissen, dass genau dort das Potenzial bei uns steckt, um so viel CO2 wie möglich zu speichern. Aber das ist ein Prozess, der viele Jahre dauert. Wir können aber beobachten, also dass sich die Böden erholen, dass Tiere wieder da sind, dass Lebensräume geschafft werden. Und das ist so ein Prozess, den wir angestoßen haben und jetzt dabei bleiben müssen, um das weiterhin zu verfolgen. Das andere ist, die ökosozialen Projekte, die wir unterstützen, das sind jetzt nicht irgendwelche anonymen Projekte, sondern werden im Rahmen der Naturfreunde Klimafonds durchgeführt, und die meisten dieser Akteure kennen wir auch persönlich und haben uns selbst überzeugt über die Ernsthaftigkeit dieser Projekte und dass die auch durchgeführt werden. Und die Naturfreunde, das ist ein NGO ohne Also die verfolgen kein monetäres Ziel in dem Sinne, keine wirtschaftlichen Ziele, sondern denen geht es darum, also solche Projekte, ökologische Projekte umzusetzen. Und genau das passiert und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir genau die unterstützen, wo wir wissen, die sind auch seriös und das funktioniert dann auch.
Ich kann noch länger mit dir weiterreden. Ich finde es sehr spannend, Einblicke zu bekommen in euer Wirken und wie das funktioniert. Leider sind wir schon ein bisschen am Ende der Sendung, aber vielleicht kannst du nochmal, vielleicht gibt es ja Menschen, die sagen, sie würden sich auch gerne auf den Weg machen. Sie sind gerade in einem anderen Berufsfeld und sie würden sich eigentlich auch gerne auf den Weg machen, weil sie das total, weil sie das wichtig finden und richtig finden. Welche Tipps würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, ich würde mich gerne investieren in bio-veganen Anbau, ich würde gerne Landwirt werden, ich würde vielleicht sogar einen Hof gründen. Was sollte er beachten, beziehungsweise was ist das Wichtige, was einen dann auch länger dabei hält?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir anmaßen kann, Tipps zu geben, aber ja. Wenn du mir jetzt so fragst,
aus deiner Perspektive, das heißt ja nicht, man sollte das so machen. Ja, voll.
Genau. Würde ich sagen, man braucht auf jeden Fall natürlich ein gutes Konzept, eine klare Finanzierung, also der Rahmen muss stimmen. Aber selbst wenn das gegeben ist, und selbst auch wenn von Anfang an die Idee oder das Produkt honoriert wird, glaube ich, was wichtig ist, man braucht einen sehr langen Atem und Ausdauer, bis es dann soweit ist, weil man wird immer wieder Rückschläge erleben, vor allem in der Landwirtschaft. Das ist jetzt keine Fabrik, die irgendwelche Produkte herstellt, die alle gleich sind, sondern wir leben mit der Natur und von der Natur. Und da kann immer was passieren. Hagel, Spätfröste, ist immer was dabei, was einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und deswegen glaube ich, wer sowas tatsächlich ernsthaft ins Auge fassen möchte, der sollte sich aber auch Gedanken machen, dass man da schon eine gewisse Ausdauer braucht, bis das Projekt dann so richtig durchstartet.
Wie ist denn euer Durchbruch gelungen? Oder wann würdest du sagen, war euer Durchbruch und wodurch ist das gekommen? Kann man sowas sagen? Gibt es sowas wie einen Durchbruch bei euch? Oder?
Es war eher so schrittweises Wachstum. Wir haben heute etwa allein in Baden 5000 Baden. So, das ist schon eine sehr gute Basis. Aber bis dahin zu gelangen, ist ein langer Weg. Ne?
Ja. Und aber das kann man nicht so sagen, ne? Ab so und so viel Paten rentiert sich das oder.
Nee, das hängt immer von jeweils
deinem Lebensstandard auch
ab. Genau, wenn einer Gemüse anbaut, das oder hat, dann das kann er dann zum Teil wöchentlich verkaufen. Das ist ein bisschen anders. Ne? So, aber wie gesagt, also jeder sollte sich Gedanken machen, was ist machbar, den Zugang zu Land lösen. Das ist die erste Frage, weil ohne Land kann man keinen landwirtschaftlichen Betrieb gründen. Und das ist heutzutage sehr schwierig. Die meisten werden das zumindest mal gelesen haben, dass die Preise für landwirtschaftliche Flächen sich in den letzten Jahren verdoppelt oder sogar verdreifacht haben. Und das macht es für Kleinbauern landwirtschaftliche Familienexistenzen schwierig, mit den großen Investoren konkurrieren zu können. Und das ist, von daher ist der Zugang zu Land das Thema Nummer eins. Wenn das gelöst ist, dann kann man die nächsten Schritte machen, sozusagen.
Woran liegt das, dass die Preise so hoch geworden sind?
Das ist ein Zusammenspiel zwischen der niedrigen Zinspolitik der letzten 15 Jahre. Da haben die Investoren einen sicheren Hafen gesucht, wo sie zumindest einen kleinen Profit erzielen können. Und das waren Immobilien, nicht nur Häuser und Wohnungen, sondern auch landwirtschaftliche Immobilien. Ich glaube, wenn ich jetzt den Statistiken Glauben schenken darf, also irgendwie in Deutschland im Schnitt gehören 30% der Flächen den Landwirten und 70% gehören Banken oder Investoren. So, deswegen ist das nicht unbedingt positiv zu werden.
Ja. Am Ende darfst du, wenn du möchtest, dem Milch- und Kulturpublikum ein Buch und einen Musiktipp mit auf den Weg geben. Also gibt es ein Buch, das dich sehr geprägt hat? Gibt es eine Musik, die dich sehr geprägt hat, die du sehr gerne hörst? Es kann ein Album sein, es kann auch ein Lied sein. Jetzt habe ich dich ein bisschen überfallen, weil ich dir das vorher nicht angekündigt habe. Aber vielleicht lässt du dich ja drauf ein und gibt es da was? Kann auch gerne ein Kinderbuch sein oder ein Jugendbuch, was dich begleitet hat oder ein Stück begleitet oder eine Musik, die dich ein Stück begleitet hat in deiner Entwicklung, in deinem Leben.
Also als Buch, um im Thema zu bleiben, fällt mir ein, das Buch, das heißt Anders satt von Friederike Schmitz.
Da gibt es auch einen Beitrag von euch, glaube ich. Richtig?
Da ist auch ein Beitrag von uns drin. Das ist jetzt aber keine versteckte Werbung. Und ich finde, dass die Autorin sehr gut argumentiert, warum biovegane Landwirtschaft der richtige Weg ist und was sich in der Landwirtschaft ändern sollte und kann und muss eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass auch Nicht-Landwirte oder vor allem einfach Personen, die an diese Themen interessiert sind und sich für nachhaltiges Wirtschaft interessieren, da schon einige Inspirationen holen können. So, weil es doch sehr in die Tiefe geht. Und als Musik, ich war immer fasziniert von Johann Sebastian Bach.
Ach ja.
Und jetzt nicht nur, weil er ein großartiger Komponist ist, sondern die Tatsache, dass er sozusagen als kleiner Kirchenmusiker quasi agiert hat und seine Kompositionen so nebenbei gemacht hat und man seine Werke quasi zufällig gefunden hat, während andere von den königlichen Höfen finanziert und gesponsert worden sind. Und das fasziniert mich sehr. Und ich kann mir vorstellen, dass in allen Bereichen des Lebens, überall auf der Welt, es noch solche versteckte Johann Sebastian Bach gibt, die wir nicht kennen, aber die wir kennen sollten.
Ja, ja. Gibt es ein Stück von Johann Sebastian Bach, was man sich mal... Was dir besonders imponiert hat?
Er ist wie Luft.
Ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand, es war sehr ergiebig. Ich habe sehr viel erfahren über eure Arbeit. Also wer Interesse hat, mal Hof Windkind zu besuchen, der darf das gerne tun in Brandenburg. Auf der Website Hof Windkind, wenn man es sucht im Internet, wird man direkt auf die Website stoßen. Aber auch wenn man einfach an die Küste fährt und kommt zufällig bei euch vorbei, schaut mal vorbei. Ich glaube, da ist ziemlich viel in Bewegung bei euch. Und schaut mal vorbei, welche Produkte es dort gibt, welche Projekte man unterstützen kann. Ich glaube, man kann auch sehr viele Fragen stellen, die ziemlich schnell beantwortet werden. Das war total toll, dich heute zu Gast zu haben. Heute David vom Hof Windkind. Dankeschön.
Ich danke herzlich.